Was ist ein Data Designer und warum braucht man das überhaupt in der Zukunft? Wie sehen die Rollen im Data-Bereich aus und wie verändert vielleicht AI oder Large Language Model das Thema? Das sind alles Fragen, die ich mit der lieben Iris beantworte aus der wissenschaftlichen Perspektive, da sie als Professorin nochmal ganz anders drauf schaut. Seid gespannt.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Iris Lorscheid. Die ist Professorin. Ich habe, glaube ich, noch ehrlich gesagt gar nicht so oft Professoren im Podcast gehabt. Von daher nochmal spannender, die wissenschaftliche Seite zu sehen oder sozusagen das auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Von daher herzlich willkommen, Iris. Und mal gucken, wo uns das Thema hinbringt. Wir haben so viele Themen ja runtergeschrieben, über die wir sprechen können. Aber wir werden, glaube ich, einmal dadurch, dass du erzählst, was du machst, wo du bist, womit du dich beschäftigst, glaube ich, schon schnell ein Thema finden, wo wir viel tiefer nochmal reingehen können.
Ja, super. Vielen Dank, lieber Jonas. Ich hoffe, dass das Experiment gelingt.
Das wird.
Ich bin Professorin für Digital Business and Data Science an einer privaten Hochschule in Hamburg, die aber auch noch ganz viele Standorte verteilt hat. Und das ist ein spannender Studiengang, den ich auch mit aufgebaut habe. Und in meiner Forschung habe ich mich eben auf Datenanalysen, aber auch auf die agentenbasierte Simulation spezialisiert.
Ja. Was verbirgt sich hinter Agentensimulation?
Also agentenbasierte Simulation, das ist im Kern also ein Agent, das ist die Kernentität, was man modelliert. Also man erstellt Modelle, die dann in eine Simulation eingebunden werden. Und dieser Agent kann repräsentativ stehen für einen Menschen, für ein Tier, sogar für Moleküle, wenn du möchtest. Also es geht von ganz einfach bis ganz komplex.
Komplex.
Und das Spannende ist, dass diese miteinander interagieren. Und dann erkennt man, was auf dem System für ein Verhalten. Es wird also gleich sehr wissenschaftlich, also ja. Da steht schon Professorin im Label und schon geht's los. Ja. Also das Schöne an dieser Methode ist, dass wir sehr komplexe Dinge betrachten können, dass wir auch soziale Dinge betrachten können, wenn es um Menschen geht. Und wir haben dann eben emergentes Systemverhalten, was wir da analysieren können. So ein klassisches Beispiel ist Schwarmverhalten, was wir da mit analysieren können. Und ich nutze das tatsächlich für schwindelige Sachen wie menschliches Verhalten zu simulieren.
Wenn ich jetzt gerade so ein bisschen nachdenke, wann hast du dich mit Data Science beschäftigt? Also wo kommt es her? Wie? Und die nächste Frage, die ich stelle, die kann man dann auch danach beantworten, ist so ein bisschen, wandeln sich dadurch, also wie beäugt ihr AI und KI? Ne? Sind das so Themen, die eure Studiengänge beeinflussen? Oder also heißen die plötzlich nicht mehr Data Science, sondern AI?
Ja, kurz zur ersten Frage. Ich bin eben über die Simulationsforschung dann zur Datenanalyse gekommen, habe mich dann darauf spezialisiert, wie man simulierte Daten analysiert und fand das eben auch immer sehr spannend.
Ja.
Und wir bilden ja Menschen aus, die nachher in so Jobs wie Data Analyst oder Data Scientist eben auch unter anderem landen werden. Und das hat sich schon gewandelt. Also wir sind ja eben mehr so in diesem Data Science Bereich. Also wir programmieren dann eben auch schon mal mit R oder mit Python.
Ja.
Und da war das so in den Early Days schon noch beeindruckend, wenn man dann mit 3 Zeilen R-Code tolle Visualisierungen gebaut hat.
Ja.
Das ist jetzt natürlich eher etwas, wo mich die Studierenden mit großen Augen anschauen und belächeln würden. Also da gibt es dann eben jetzt so Icons, auf die man drückt, die dann über generative KI oder intelligente Methoden dir dann gleich 16 Visualisierungen anbieten, wo du dann eben nur auf einen Button klicken musst. Ja. Also es ist so, dass wir hier jetzt natürlich ein Tool haben, was die Dinge sehr viel einfacher macht. Und da bin ich auch selbst durch einen Lernprozess gegangen. Also meine erste Reaktion war auch so ein bisschen Frust und Vermeidung. Ja. Also man möchte ja gerne immer selbst so fortschrittlich sein und offen sein und mit der Welt gehen, ja, mit der Innovation gehen. Aber so, ich fand das interessant, dass ich auch an mir erstmal Vermeidungsstrategie erkannt habe. Das heißt, ich habe immer in so einem Colab-Editor mit meinen Studierenden programmiert von Google. Und da gab es dann irgendwann den KI-Assistenten. Ich so, nee, das ist ja böse. Ab zu Anaconda, Jupyter Notebook dort genutzt. Und dann ist es nicht lange Zeit vergangen. Und dann der Anaconda Assistant, welcome to AI-powered Notebooks. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, welche Skills brauchen denn unsere Data Scientists? Ne? Also müssen sie überhaupt noch programmieren können? Das habe ich mit meinen Studierenden besprochen. Das müssen wir weiterhin. Wir müssen zumindest die Programm- und die algorithmischen Strukturen gut verstehen. Aber es verändert sich insofern, dass wir eben jetzt nicht mehr von dem leeren Blatt Papier unbedingt anfangen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach nur einen Datensatz haben und dann einen Editor und dann fangen mal an, sondern die KI hilft uns auf jeden Fall, den Startpunkt zu machen. Und dann geht es eben doch auch mehr um Verändern des Codes, Debuggen des Codes, Erweitern, so einem Ping-Pong mit der KI zu arbeiten. Und es ist auch klar, dass es immer mehr Richtung Datenarchitektur geht und dass das Analysieren der Daten immer mehr von der KI übernommen wird, ja.
Ich versuche das gerade ins Business zu übertragen. Wenn man sich das Business anschaut und wenn man sich anschaut, welche Strukturen ich vorgefunden habe bei Unternehmen vor 3 oder 4 oder 5 Jahren, war die Bandbreite an, es gibt Engineers, es gibt Data Scientisten, es gibt Analysten, es gibt Analyst-Engineers sozusagen in Kombination mit der Rolle. Und du hast am Ende ja auch eigentlich jemanden gebraucht, der geschafft hat, obwohl das ja schon sehr auf verschiedene Gewerke aufgeteilt war, mit der Fachseite zu sprechen. Um die Sachen, die sozusagen reinkommen, also eine Anforderung kommt auf der Fachseite, sprichst ja meistens mit dem Analysten. Der Analyst überlegt dann, ist es ein Analystenjob oder Data Scientistenjob, und dann wird ja erstmal über die Kette überprüft, sind die Daten überhaupt vorhanden. In der Konstellation, die du ja jetzt gerade beschreibst, nehmen wir viele Personen eigentlich mit aus der Kette raus, weil wir sie in anderen Disziplinen plötzlich brauchen. Und damit wäre auch die Situation, dass sich unsere, und da tun wir uns ja gerade wirklich alle schwer, unsere Data-Teams, wenn man es mal so bezeichnen kann, oder die Art und Weise, wie wir transformieren, ist ja plötzlich eine ganz andere. Weil, jetzt wissen wir, dass Transformation 2 bis 3 Jahre dauert oder länger. Wir müssen eigentlich jetzt schon überlegen, dass wir uns an diese neue Konstellation adaptieren. Ansonsten wirst du mit der Transformation irgendwann enden und bist dann schon out of date mit der Konstellation, oder?
Genau. Ja, also die Entwicklung geht natürlich rasend schnell und überholt uns dann manchmal an der Stelle. Aber wir können es auf jeden Fall als ein Tool bewerten, das uns helfen wird. Wo ich eben ganz klar die Verschiebung sehe, du hast das ja schon angedeutet, mit der Kommunikation. Unsere Pressesprecherin Jessica hat das mal so schön formuliert. Wir müssen aus unserer nördlichen Ecke rauskommen und Kommunikatoren werden. Und das meine ich tatsächlich bis auf die Datenebene heruntergebrochen. Und da komme ich eben wieder zu dem Thema neue Rollen der Teams. Das läuft ja nicht unbedingt gut und rund, was wir im Moment machen. Und das läuft auch nicht unbedingt gut und rund, wenn wir einfach nur die KI auf unsere Datensätze jagen, weil es eben auf dem Level der Datenlogik verschiedene Varianten gibt, wie man eine Aufgabe erfüllt. Und das hat eben einen Einfluss auf die Ergebnisse, die wir haben. Also wenn es eben darum geht, welche Datenfelder ziehen wir ran, wie aggregieren wir sie, wie filtern wir sie, welche Entscheidungen haben wir in der Logik, in der Analyse, können wir zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Und das ist ein sehr sensibles Thema. Und da müssen wir für Transparenz schaffen. Und das heißt, wir müssen Wege finden, wie wir das bis auf die Datenebene runtergebrochen eben so kommunizieren können, dass wir das entscheiden können und wissen, was wir dann mit dem berechneten KPI, mit den berechneten Ergebnissen dann auch tatsächlich geschaffen haben. Und da sehe ich so den Shift, also ne, klar, Datenqualität, Datenarchitektur, aber auch wirklich transparent zu machen, was berechnen wir hier eigentlich? Was passiert auf dieser Datenlogik-Ebene?
Ja, hier sprechen wir ja sehr allgemein. Und gehen natürlich nicht maximal ins Detail. Aber es bedeutet, wenn wir Large Language Models zur Verfügung haben und die nutzen, werden wir ja eher schaffen, unstrukturiertere Daten zu nutzen. Und dann sind wir ja wieder, wie du gerade beschreibst, eigentlich beim Punkt, dass niemand die Datenqualität wirklich groß überprüfen kann oder weniger überprüfen kann. Und du natürlich in der Konstellation bist, wer kann denn noch diese Zusammenhänge und perspektivisch auch die Komplexität, die hinter den Daten liegen, wirklich beschreiben?
Ja. Oder? Ich glaube, ich würde hier gerne so ein bisschen den Unterschied machen zwischen dem, was wir jetzt mit Textaufbereitung machen und wie wir uns dann eben Texte vornehmen und eben einfach da mal explorativ schauen, was da so die Learnings daraus sind, die wir daraus ziehen können, und dann eben auch wirklich einfach die knallharten Daten, die wir aus der Digitalisierung haben. Ja, also wir haben jetzt ja, die Digitalisierung ist jetzt ja da, also es ist alles irgendwie in Daten erfasst. Und ich kann das gerne ein bisschen konkreter machen. Also wir hatten jetzt gerade eben ein Projekt auch an der Uni, wo es darum geht, Completion Rates zu berechnen. Also wie viele Studierende schließen ihr Studium ab? Und das habe ich gemacht und das hat auch ein Kollege gemacht und wir beide haben das auch richtig gemacht, aber kamen zu anderen Ergebnissen. Warum? Weil schaust du dir jetzt nur die aktiven Studierenden an, die jetzt in diesem Semester abschließen sollten und wie viele davon wirklich abschließen? Oder bist du von der Kohorte ausgegangen, wo sie gestartet sind? Und wie viele von denen sind denn bis jetzt zum Abschluss gekommen? Das heißt, nimmst du die Exmatrikulierten rein oder raus? Bist du nur an denen interessiert, die es jetzt in der Regelstudienzeit geschafft haben? Und nimmst du die, die darüber gehen, wieder raus? Was ist mit denen, die in solchen komischen Programmen sind, die gar nicht wirklich curricular sind, so Premaster? Die möchtest du vielleicht gar nicht haben. Also Kohorten, die noch gar nicht abgeschlossen haben, sollte man nicht reinnehmen. Das sind so diese Schnitte, die ich meine, die man entscheiden muss, ja, für die Entscheidung getroffen werden müssen. Und die führen eben zu einem Ergebnis oder zu einem anderen Ergebnis. Und ich weiß nicht, wie transparent wir damit umgehen und ob wir damit transparent genug umgehen. Natürlich werden diese Sachen auf Code-Ebene besprochen. Wie weit wird dieser Ping-Pong wirklich stattfinden? Wie weit wird das wirklich nach oben auch besprochen und dargestellt, und gibt es da auch Formate zu? Oder sind das Entscheidungen, die sehr lokal getroffen werden? Also welche Datenfelder beziehst du wie ein? Manchmal sind die Datenfelder auch ein bisschen misleading. Abschluss zum Semester bedeutet das jetzt, dass man in dem Semester abgeschlossen hat oder zu dem Semester exmatrikuliert war, wurde auch verschieden interpretiert. Stelle ich mir eben die Frage, inwieweit wir das genug tun und inwieweit wir eben genug kommunizieren und da Formate für finden, das tun wir jetzt gerade, wie wir das also in ein Format gießen, dass wir es wirklich auf der Datenebene aufschreiben, visualisieren. Wir haben jetzt im Moment so ein Sheet pro KPI und auch pro Perspektive, ja, weil, also es wird dann ganz, ganz schnell ganz komplex. Also sagt man zum Beispiel, okay, Completion aus der Perspektive Startkohorte hat dann eben diesen Algorithmus mit diesen Datenfeldern. Completion aus der Perspektive dieses Semester hat diesen, und das wirklich ganz transparent und so darzustellen, dass es eben auch bis zur höchsten Managerebene verstanden wird. Das treibt mich im Moment so um. Und das meine ich mit, das müssen wir besser kommunizieren. Und da verändert sich auch die Rolle.
Ja, fairer Punkt. Ja, ist ein bisschen, ich glaube, Literacy ist der falsche Begriff, ne? Aber diese Wahrnehmung, also das, was ihr jetzt gerade wissenschaftlich besprecht, ist ja der Klassiker. Vielleicht können sich die Hörer und Hörerinnen eigentlich jetzt immer dran denken. Du schiebst irgendwo eine Frage hin. Ich merke es jetzt gerade bei einem Kunden, den ich begleite. Lass uns ein Kundendashboard bauen. Und die erste Definition, also das ist sozusagen der Blickwinkel, der vom Marketing kommt, von der CEO kommt oder vom CMO und irgendwie diese Informationen mitgibt. So. Jetzt fängt aber die Fachabteilung oder die Data-Abteilung an zu sagen, was ist überhaupt ein Kunde? Welche Kunden gucken wir uns an? Wie, auf welchem Zeitraum definieren wir einen Kunde? Wann ist er kein Kunde mehr? Es gibt einen Aktiven, gibt es einen Inaktiven und so weiter. Und dann fängst du plötzlich an, das in einem Detail zu definieren und darüber dir Gedanken zu machen. Und dann sind wir wieder beim Punkt, wenn du ein Large Language Model nimmst und irgendwie ChatGPT oder sonst was auf deine Datenbank loslässt und sagst, wie viele Kunden hast du, werden meiner Ansicht nach diese Fragen gar nicht gestellt, sondern es wird eine eigene Definition genommen. Also die Art und Weise, wie wir Fragen stellen, die Art und Weise, wie wir mit Daten arbeiten, kommt viel mehr zur Fachabteilung jetzt plötzlich. Und die müssen sich darüber Gedanken machen und denen muss klar sein, auf was du eigentlich achtest. Also ich finde es immer spannend, weil wenn du, es gibt Leute, die machen das auch extrem, die im Data-Bereich arbeiten, die lassen sich so jede einzelne Frage auch im Privaten irgendwie, wie meinst du das, kann man das jetzt nochmal definieren und ganz, weil es ja ist schon anstrengend, sich darüber Gedanken zu machen, es zu spezifizieren, aber wir brauchen es, um Ergebnisse zu bekommen. Und jetzt ist nicht, um die richtigen Ergebnisse zu bekommen, sondern uns muss klar sein, auf was wir da gucken und eben mit den Konsequenzen legen, links rum, rechts rum und wie wir eben drauf schauen. Ja, das ist spannend.
Ja, absolut, genau das ist es. Genau, das ist der Punkt. Genau, da geht es auch nicht so um richtig und falsch. Wobei natürlich diese richtig und falsch Themen natürlich auch noch mit reinkommen. Ne? Also wie wird irgendwie kopiert und aggregiert? Ne? Werden Ländercodes richtig gelesen? Wie macht man den Schnitt bei komplexen Produkttypen? Da gibt es natürlich auch noch, wie aggregieren wir? Ne? Also machen wir das auf der richtigen Art und Weise? Wo packen wir auf einmal Mittelwert hin? Also da gibt's, also wir müssen sehr viel explizit machen, was alles in diesen Algorithmen passiert und das dann eben auch besprechen. Und das können wir aber auch nur, wenn wir es in einer Art und Weise aufbereiten, dass es auch verstanden wird. Also gerade diese Datenlogik, die wir dann eben in den Algorithmen haben oder in den Abfragen und in das ist genauso, wie du sagst, da müssen wir ganz genau hinschauen. Und das ist auch die Kompetenz, die ich jetzt eben versuche, verstärkt aufzubauen bei den Studierenden. Also dass wir uns eben weniger Zeit nehmen mit R-Coden und Python-Coden, sondern mehr Zeit nehmen, um genau diese Themen zu besprechen.
Ja. Jetzt kommt die analytische oder die methodische Frage, wie macht man das und wie misst man denn, ob man damit überhaupt erfolgreich sein kann? Also wie kannst du entscheiden, ob das, was du, also was fair ist und was gut ist, dass du das versuchst sozusagen beizubringen, aber wie kann man das sozusagen messen?
Das ist, glaube ich, schwierig, weil wir uns ja eben darauf geeinigt haben, dass es nicht unbedingt ein richtig oder falsch gibt. Ne?
Ja, fair, genau.
Ja, also fair. Das gehört eben erstmal transparent gemacht, wenn ich das mal so plump sagen darf. Also es braucht eben Kommunikationsformen, die jeder lesen kann, die jeder schauen kann und über die man diskutiert. Und ich bin mir sicher, dass sich viele in dem wiederfinden, was ich sage, dass das eben nicht unbedingt so ausreichend gemacht wird oder auch nicht, das passiert dann eben doch nicht unbedingt sehr transparent. Aber da gibt es natürlich einige Risiken, wenn wir das nicht machen. Jeder muss wissen, welche Analysen und welche Daten wir liefern.
Ja. Ist das Verständnis bei den Studierenden denn schon da dafür, dass sie das trainieren müssen?
Die haben auf jeden Fall natürlich sofort erkannt, da gibt es jetzt eine KI und die kann Analysen bauen. Und da gab es dann natürlich auch gleich erstmal eine Angst, die damit verbunden ist. So nach dem Motto, ich sitze jetzt hier in einem Programm, wo es um Datenanalysen geht und jetzt sehe ich ja, wie weit wir schon kommen mit KI-Systemen, bin ich nicht redundant, ja. Und da ist das natürlich sehr schön, wenn ich ihnen dann auch die Brücke baue und ihnen die Türe öffne und sage, das sind die Skills, die es jetzt gerade braucht. Ja, also ihr müsst die Daten verstehen, die Datenlogik explizit machen, kommunizieren und euch verbessern darin, wie ihr Komplexität kommuniziert. Das heißt, ich habe jetzt auch einen deutlich größeren Teil und werde ihn weiter ausbauen, wo es nur um Datenvisualisierung und Datenreporting geht. Ja. Und das nehmen die offen an, weil sie verstehen, dass das ein Skill ist, der sie absetzen wird und der gebraucht wird.
Weil das ist also auch wieder plump und einfach gesprochen, aber die Verfügbarkeit von Daten, beziehungsweise nicht die Verfügbarkeit, sondern dass Daten analysiert werden können, weil eben jetzt größere unstrukturierte Datenmengen genutzt werden können, die steigt ja. Und dadurch müssen wir uns nochmal viel mehr auf den Punkt vorne konzentrieren.
Ja, und es ist ja auch eigentlich bei weitem mehr Daten, als wir analysieren können, noch immer, auch wenn die Tools immer mächtiger werden. Das heißt, es geht ja auch in die Richtung, dass man sich die richtigen Daten anschaut und die richtigen Fragen stellt.
Ja. Ja, mir fällt gerade nochmal so ein plakatives Beispiel ein, dass man eben auch die Kommunikation nochmal mit unterstützen muss, ne? Weil dieses Beispiel mit auch gerade beim Kunden, du analysierst irgendwie einen Zeitraum, du siehst irgendwie einen Peak von bestimmten Produkten in einem Verkaufszeitraum und denkst dir, oh, jetzt hast du hier eine Anomalie oder was besonders rausgefunden, und du sprichst dann mit der Fachabteilung, die sagt, ja, das war das Produkt, was wir in dem Zeitraum beworben haben. Also es war jetzt nicht der Klassiker, und du denkst dir, ja, cool. Also die Art und Weise, wie drauf geschaut werden muss, also vielleicht auch Sachen auszuschließen, aktiv dieses Produkt nicht mehr zu betrachten oder anders zu vergleichen, macht natürlich total Sinn. Ja. Es ist fair. Gibt es dafür Beispiele aus der Vergangenheit? Ich versuche immer so ein bisschen IT mit Digitalisierung, mit Data zu verbinden, aber gibt es andere Beispiele, wo man sieht, dass diese Transformation von Verfügbarkeit, von man überspringt Evolutionsstufen eigentlich da war und dass die Menschheit dann irgendwie gelernt hat, damit besser zu arbeiten?
Also diese ganze industrielle Revolution 4.0, die ist jetzt ja auch schon einen Moment alt, ne? Also da gab es ja irgendwann diese Connectivity, und dann gab es eben diese Rechenpower, die dazu kam, und die großen Speicher der Datenmengen, die wir dann eben hatten. Also ich weiß jetzt gerade nicht, also du überlegst jetzt gerade, wie sich dann so Teams gewandelt haben, oder? Und wie sie dann eben genau sich verändert
ja,
haben.
Ja, weil diese Verfügbarkeit und diese, vielleicht ist es das falsche Beispiel, meine Wahrnehmung ist, dass die Leute, die im IT-Bereich arbeiten, früher nicht zwangsweise, jetzt kriege ich vielleicht einen auf den Deckel, die größte Sozialkompetenz hätten müssen wie jetzt.
Mhm. Ja, ja.
Die haben sich aber über einen längeren Zeitraum gewandelt dazu, dass sie eine Wahrnehmung haben müssen, was braucht die Fachabteilung und wie können sie den Einkaufsprozess, den Evaluationsprozess von eben solchen Tools mitbegleiten. Mhm. Und das ist länger, und das ist, glaube ich, zum großen Teil jetzt geschafft, aber das waren 10, 15 Jahre, ne? Gibt es dafür noch andere Beispiele, dass es eben funktioniert? Weil bei jetzt passiert es im Data-Bereich, der Mittelstand ist immer noch nicht ready für die ganzen Themen, und jetzt müssen sie sich schon wieder aufnehmen. Aber sind sie vielleicht dadurch schneller ready? Aber dafür musst du auf der anderen Seite natürlich jetzt die Fachabteilung mitnehmen. Und es tun sich ja jetzt schon viele schwer, Reports in Excel zu verstehen, und da sind weniger Kennzahlen drin. Ja.
Genau. Ja, das wird spannend. Ich werde mit dem Mittelstand nächstes Jahr zusammenkommen, wo ich zu einer Keynote eingeladen werde, weil die ja auch nochmal natürlich erstmal, also gerade Klein- und Mittelstand hat ja dann auch schon mal erstmal übersichtlichere Businesses. Ja. Ne? Wir brauchen ja eben auch häufig dann die Analytics, weil es eben auch einfach unübersichtlich geworden ist. Und ich finde es aber immer schön, weil da muss man sich immer sehr schnell der Frage des Impact stellen, noch viel mehr als in einem großen Konzern. Ne? Der große Konzern hat ein bisschen mehr Flexibilität in Explorieren, Ausprobieren. So ein Mittelstandsunternehmer, der will sofort den Value sehen. Ne? Der will einfach sehen, okay, ich nehme jetzt diese Euros in die Hand, und was bekomme ich dafür und was ist der Impact? Und ich finde das noch krasser, als es unbedingt in dem Großen ist. Aber es gibt definitiv jetzt eine Transformation des Data Scientists, und wir haben ja eben schon über diesen Kommunikator gesprochen, und ich möchte sogar so weit gehen, vielleicht sogar ein bisschen auch Designer, weil ich eben auch wirklich über Information Design jetzt eben auch einige Sessions fülle, ja, also wo es auch wirklich darum geht, diese Reports so zu gestalten, dass sie eben auf den Punkt kommunizieren, was sie eben sollen. Und das finde ich eben auch spannend, ne? Also dass man da auch wirklich, und das kommt auch super an, also das sehen meine Studierenden auch total den Wert, also dass man da eben nicht diese Konfetti-Grafiken baut und Farben eben nur einsetzt, wie es soll, und dass man nicht nur bei Barplots besser die Unterscheidungen sieht wie beim Kuchengrafik, das ist ja Old Knowledge, aber dass eben dann auch manchmal einfach nur so ein Lineplot genügt, um diese Entwicklungen zu zeigen. Und dann nehmen wir immer mehr Informationen raus und bringen es immer mehr zu dem Punkt und sagen dann, okay, jetzt kommen wir mit so wenig Visualisierung aus, um eigentlich den Punkt zu machen, den wir machen wollen, mit einer schönen Message da eben daneben dran, beschriften die auffallenden Entwicklungen. Und das finde ich toll. Natürlich möchte man manchmal auch einfach zeigen, was man für tolle Analysen machen kann. Ja,
so. Klar,
unterscheiden. Manchmal möchte man einfach nur beeindrucken, und manchmal möchte man kommunizieren.
Große dann sage Show ich immer,
machen. Ja, genau. Einmal show your sweat und show, was du kannst. Ja, show your brain. Aber das kann man ja vielleicht auch in dem Slide Deck, was man rumschickt, vielleicht im Anhang oder in einem Report machen oder vielleicht einmal angedeutet in der Präsentation. Weil das ist das, glaube ich, wo man sich ein bisschen von lösen muss. Ne? Weil es ist ja so cool, weil man es kann. Aber das wirklich zu vereinfachen und auf die wesentlichen Punkte, die auch wirklich kommunizierbar sind und dann natürlich auch immer die Antwort in der Tasche zu haben, diese Artefakte auszuschließen. So diese, das sieht ja komisch aus. Ne? Du hattest jetzt ein Beispiel, wo sofort gesagt wurde, ja klar, da haben wir das Produkt mal beworben, aber manchmal geht es ja auch andersrum. Das sieht aber komisch aus, verstehe ich nicht. Da muss was mit den Daten falsch sein, ne? Und da dann ja, direkt die Antwort in der Tasche zu haben. Also ja, genau. Die Daten lügen nicht, ne? Oder dass das dann eben kein Fehler war. Also bei mir geht es im Moment in zwei Richtungen. Also ich merke gerade, okay, das Programmieren, das muss einmal verstanden werden und dafür muss man es auch bauen und das braucht man auch für die Kompetenz aufzubauen. Dann geht es aber wirklich Richtung Datenlogik zu beschreiben, explizit zu machen und sich natürlich um Datenqualität zu kümmern, aber eben da wirklich Formate zu finden, das zu kommunizieren, bis hin zu dem Report, der eben ordentlich gestaltet werden muss und eben da auch die Sachen so aufbereitet, weil es ist komplex, es ist verdammt viel, was wir kommunizieren und versuchen zu kommunizieren. Und diese Komplexität zu kommunizieren, braucht einen Kommunikator und einen Designer und nochmal ganz andere Skills als nur coden, sag ich jetzt mal. Und ich habe ja das Glück, dass ich an einer Hochschule bin, die halb Kunsthochschule ist. Also wir sind der Zusammenschluss einer Kunsthochschule und einer Business School. Und da profitiere ich natürlich auch von den Kompetenzen der Menschen um mich herum. Ja. Und auch sich wirklich die Sensibilität zu schaffen, dass man eben je nachdem, wie diese Datenlogik aufgebaut ist, wir eben da auch Risiken schaffen und die ganz transparent machen müssen, dass wir auf welches Ergebnis wir schauen. Und das sind die Sachen, die ich mit meinen Studierenden intensiver nun bespreche und wo ich eben auch den Lernprozess hatte.
Ja, aber es ist ja eigentlich nur mal ein Stretch. Also wie gesagt, es ist sehr schwarz-weiß gedacht, aber die Person, die Analystenperson oder Data Scientist, die Analysten können jetzt eher sogar auch Data Science-Sachen machen, weil sie eben die Large Language Models benutzen. Sie müssen auch gar nicht mehr zwangsweise groß die Daten aufbereiten, wenn sie in einer gewissen Art und Weise schon vorherrschen, sondern sie können auch dafür Modelle nutzen. Und dadurch musst du auf der einen Seite viel mehr die Modelle verstehen, viel mehr die Large Language Model verstehen, auch verstehen, auf welche Daten zugreifst und auf der anderen Seite verstehen, wie du es visualisierst, wie du es darstellst, wie du die Storyline machst. Also das entwickelt sich von, macht mir gerade so den Eindruck von einem Spezialistentum doch wieder zu einem Generalisten, der aber oder die Person muss schon weiter sich damit betrachten. Also die Art und Weise des Generalisten ist ja in vielen Themen wenig wissen, aber das sind ja dann doch viele Themen, wo die Person viel wissen muss, weil sie sozusagen eine Bandbreite anders abdecken muss. Oder sind perspektivisch neue Arbeitsrollen, die sich da entwickeln?
Mhm, ja. Genau, ich denke auch darüber nach, wenn du darüber sprichst, ob es irgendwann mal nur so einen Data Designer gibt und so weiter. Aber ja. Ich glaube, es ist schon alles sehr eng miteinander verbunden und man muss ja auch schon sehr tief in dieser Logik drinstecken, um zu identifizieren, was sind jetzt die Kernmessages, die ich eben rüberbringen möchte. Und es braucht eben schon ein tiefes Verständnis von dem, was dahinter steckt. Wenn man natürlich jetzt sagt, okay, Datendesigner, ich habe jetzt diese Datenpunkte und diese Message, die ich rüberbringen möchte, helf mir mal, die anders darzustellen, dann funktioniert das vielleicht dann auch wieder in der Zusammenarbeit. Ne? Wäre auf jeden Fall spannend. Vielleicht sollten wir diese Rolle jetzt heute einmal ausrufen, ja, der Datendesigner. Und wer Budget hat,
Datendesigner ist, oder? Ja,
ja, genau, soll doch bitte da mal eine Ausschreibung starten und wir probieren das mal aus. Aber ich glaube definitiv, dass das gut investierte Zeit ist, also Zeit und Ressourcen in die Kommunikation zu stecken und dass das auf jeden Fall notwendig ist.
Ja.
Also weil ab einem gewissen Level der Komplexität steigen dir sonst die Leute eben einfach aus.
Ja, stimmt. Aber dadurch, dass eben mehr Daten zur Verfügung gestellt werden, musst du doch die Komplexität und die Verzweigung der unterschiedlichen Daten dann doch besser verstehen. Ne? Und
ja, musst du verstehen, aber du hast ein gewisses Limit als Mensch, das verstehen zu können. Du musst es auf jeden Fall so aufbereiten, dass es eben von jemand anders verstanden wird, als von demjenigen, der es macht. Wir haben eben auch das Problem mit den Dashboards, ja, also so selbstgestellte Power BI-Dashboards, die zum Teil dann wirklich so aussehen, dass man sie nicht nutzen kann, außer wenn man sie selbst erstellt hat, weil so viele Filteroptionen verfügbar sind und so viele Einstellungsmöglichkeiten und es einfach dann nicht nützlich ist. Also es gibt ja auch immer Menschen, die diese dann nutzen wollen und da muss man eben helfen, und ob man das mit wahnsinniger Modularisierung macht, dass man sagt, wir bauen jetzt ganz viele Sheets für ganz viele Purposes, um es da dann eben kleiner zu machen, aber dass man da wirklich auch Wege findet, zumindest so fair zu sein, jemandem eine Chance zu geben, es zu verstehen und zu nutzen. Ja. Genau, also natürlich, es braucht von beiden Seiten, es braucht auf der einen Seite die Offenheit für diese Komplexität, das habe ich auch schon erlebt, dass man eben komplexere Sachen gut aufbereitet zeigt und das dann auch schon zu viel ist. Also ja. Da braucht es auf jeden Fall die Offenheit und auf der anderen Seite dann auch, dass man sich eben die Mühe macht, das so aufzubereiten, dass es funktioniert.
Ja, ja, ich überlege gerade, ob auch die Aufbereitung einfacher wird und mhm. ob man die Person in zwischendrin noch braucht oder ob man, weißt du, wie so einen kleinen, ich lese gerade ein Buch von Harvard Business zum Thema, wie optimiert man sich selber oder auf was muss man achten, um sich selber zu managen, nicht optimieren. Und da kommt so der Punkt drin vor, ganz am Anfang, viele Menschen wissen gar nicht, ob sie jemand sind, der liest, der durch Gespräche lernt, der durch visuelle Sachen lernt. Und eigentlich bräuchte es ja wie so einen kleinen Test, um rauszufinden, wie tickt die Person, wie tickt Iris, wie muss ich ihr die Daten zur Verfügung stellen? Ist sie jemand, mit der muss ich eher drüber sprechen? Braucht sie das visuell? Will sie es nur lesen? Und dann, wie viel will sie lesen? Und so könntest du ja dann ein Modell trainiert haben, das dann dir passend, also wir sitzen alle im gleichen Raum, ich kriege aber mein Dashboard und gucke mir sozusagen die Zahlen an, du hast die Daten aber in einer anderen Art und Weise bekommen oder im Podcast-Format und hast sie vorgelesen bekommen, wie auch immer. Vielleicht wird das ja nochmal sozusagen anders, ne? Also vielleicht kriegen wir die Varianz jetzt plötzlich hin, dass wir unterschiedlich die Daten kommunizieren
können. Ja, ich glaube, was auf jeden Fall realistisch ist, ist so eine Art Chatbot, der mit den Daten sich da oder mit den Ergebnissen der Analyse sprechen kann. Also dass man sowas wie ein Datenreport erstellt oder eben die Daten so aufbereitet hat, dass man eben dann im Interaktion, aber das muss dann schon aufbereitet sein, also so, dass quasi die Antworten schon irgendwie da liegen und dass man dann in dem Frage-Antwort-Spiel als ein Chatbot dann ja mit Fragen und Antworten dann sich eben diese Plots generieren lässt. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das dann passiert, aber das muss dann schon aufbereitet sein und sicherstellen, dass es da eben keine Fehler gibt, die dann, also es muss so ein wirklich super cleaner Datensatz sein, auf wo man dann eben, oder ein super cleaner Report vielleicht, ein Text mit Datensätzen, der alles erläutert, wo dann der User alle Fragen und in einem Frage-Antwort-Spiel sich das nehmen können. Da habe ich eine interessante Bachelorarbeit von einer Studierenden von mir, die das eben auch versucht. Die gibt quasi dem ChatGPT eben diese Reports rein und will dann erlauben, dass man eben mit Fragen dann eben die Plots generiert bekommt, wie man sie eben haben möchte.
Muss man aber auch wissen, welche Fragen man stellt.
Genau. Und man muss eben auch sicherstellen, dass es da eben nicht schief geht. Und so weit sind wir jetzt bestimmt noch nicht. Genau. Aber aber glaubst du denn nach deiner Erfahrung, dass da schon auch eine Sensibilität für da ist, wie genau man auf diese Datenlogiken schauen muss? Oder ist das nach deiner Erfahrung gar nicht so?
Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also meine Frage wäre jetzt auch gewesen, aufgrund der Zeit des Podcasts, was muss ein Unternehmen denn tun? Weil ich merke, in vielen Unternehmen ist es noch gar nicht der Fall. Also wenn du über Datenaufbereitung, da Komplexität sprichst, merkst du doch oft, dass das Verständnis dafür gar nicht da ist, was man braucht. Also einen Data Engineer zu verargumentieren, ist schwerer als Analyst oder sozusagen einen Marketier zu verargumentieren, ne? Weil die Arbeit nicht so gesehen wird.
Und das
obwohl
ist halt
du
genau
sie
die
brauchst und sie vervielfältigt sich ja.
Und das ist genau die Befürchtung, die ich habe. Ne? Das ist, also wir sind happy, dass wir die Daten haben. Wir sind happy, dass wir eine Analyse haben, die da drauf kommt. Die zeigt mir nachher Ergebnisse und dann fühle ich mich schon besser. Ja, das ist so ein bisschen Automation Bias, so auf das objektive Kriterium zu zeigen und selbst die Verantwortung zu teilen mit der Analyse, wie man sie dann eben dort sieht. Aber wenn wir das eben mehr explizieren, dann sieht man eben auch, was dahinter steckt und was eben auch schiefgehen kann. Und das dafür möchte ich doch sehr voten, dass wir da hinkommen.
Ja, finde ich gut. Wenn man sich überlegt, was das Unternehmen jetzt und dann komme ich zu meinen typischen Fragen, was sich Unternehmen machen müssen. Was ist es denn? Bewusst zu sein, dass man das in der Transformation noch anpasst, ist mein Punkt. Ja, also wenn du jetzt gerade Engineers, Analysten und sowas aufbaust, zu gucken, an welchen Stellen macht Sinn, Large Language Model zu integrieren und was für Personen brauche ich da, wenn ich mitdenke und zu überlegen, sehe ich den Case? Also wie kriege ich überhaupt und da tun sich immer noch Leute schwer. Wie mache ich allgemein Daten zur Verfügung? Also wenn ich einen Self-Service aufsetzen will, muss ich die Leute auch schulen. Und das machen gerade so wenig. Also ihnen beizubringen, wie man die Daten nutzt und welche Fragen man sich stellen soll. Weil das diese intrinsische Motivation, sich die richtigen Fragen als Fachabteilung zu sprechen, das sind ja schon Themen, die man jetzt angehen müsste. Ja. Unabhängig davon, ob man das später mit Large Language Models macht oder mit was anderem. Das sind die Fragen, die man sich stellen muss.
Also du gehst in die Richtung wertvolle Möglichkeiten erkennen aus den Daten, ne? Genau. Also meine Empfehlung wäre erstmal, wenn ich eben irgendwo Manager wäre und eben schon mit Datenanalysen gearbeitet würde, dass ich mir genau erklären lasse, wie werden diese KPIs beschrieben, mit denen ich dann nachher arbeite und Entscheidungen treffe. Also was passiert da auf der Datenlogik? Und für die wertvollen Möglichkeiten erkennen aus diesen Daten, die wir schon haben. Ich weiß nicht, inwieweit da schon Raum für geschaffen wird, ja, so dass man wirklich mal sich hinsetzt und so ein Audit macht von den Daten, die man hat, die vielleicht noch ungenutzt sind, explorative Analysen dafür Raum gibt und eben Anwendungsszenarien definiert und da eben hinschaut, weil das sind ja diese Nuggets, die da irgendwo noch versteckt liegen, dass man eben über das hinausgeht, was vielleicht der Standard ist. Und da dann eben einfach mal Clusteranalysen, Anomalieerkennung, irgendwas drüber schickt. Also wie viel Kreativität lässt man zu? Also erstmal ganz klar nachfragen, wie werden meine KPIs berechnet auf Datenebene, dass man das wirklich verstanden hat und auch Raum zu schaffen, zu explorieren, wo die neuen Nuggets vielleicht liegen können, die noch unentdeckt sind. Und Datenanalysten würde ich empfehlen, ein bisschen Zeit und Energie und in die Kommunikation zu stecken, ja, und
Storytelling,
den Skill aufzubauen.
Ja, sich mehr mit den Kindern beschäftigen und zu überlegen, was die Kinder interessiert, nämlich Geschichten und dann Analogien und Beispiele dafür. Mhm, ja. Wie schnell ist das Auto?
Ja,
genau. Kannst du mir eine Geschichte erzählen, Papa? Ja, das stimmt. Iris, vielen, vielen Dank für die Folge. Meine zwei Fragen, bevor die Leute jetzt auch gerne den Abonnieren-Button drücken oder den Bewertungs-Button auf der Plattform, auf der sie es anschauen. Was machst du oder machst du noch was privat mit Daten, wenn du dich natürlich so auch wissenschaftlich viel mit dem Thema beschäftigst und viel drüber nachdenkst dann? Und die zweite Frage natürlich auch, wie würdest du jetzt gerade deine Professur, dein Data Game mit einem Film- oder Serientitel bezeichnen?
Also privat habe ich vor vielen Jahren das Projekt Dear Data entdeckt. Das ist von Georgia Lupi und Stefanie Posavec. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Und das ist tatsächlich Alltagsdaten kreativ und am besten auch ästhetisch visualisiert aufzuschreiben und aufzumalen von Hand. Und dann sieht man eben schöne Muster. Also es ist tatsächlich so ein Hobby von mir geworden. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier vor mir eine Dartscheibe hängen, wo jeder Bereich ein Monat ist und jeder Ring ist dann eine Woche in diesem Monat. Und dann sieht man eben, wann ich Sport gemacht habe. Dann sieht man schön, wo dann eben vor allen Dingen die Cluster sind und wo die weiteren wechseln. Und das Schöne ist eben einfach, da macht man sich die ganze Zeit nur Gedanken, wie kann ich jetzt diese Alltagsdaten von mir in einer schönen Art und Weise aufbereiten. Das mache ich erstmal ohne den PC, aber hilft mir natürlich auch, darüber nachzudenken. Dear Data heißt das Projekt. Und gibt's auch schöne Publikationen, auch so ein Tagebuch, was man selbst führen kann, wo man sich selbst... daran habe ich Spaß. Filmtitel, also wenn man auf einen Bezug nimmt, den es vielleicht schon gibt, dann würde ich gerne Hidden Figures nennen, auch wenn es da eigentlich um NASA-Wissenschaftlerin ging, die hidden waren, aber diese Hidden Complexity, die Hidden Datenstrukturen verständlich aufzubereiten und eben aus der Hidden in die Welt zu bekommen. Oder wenn es eben ein neuer Titel wäre, wäre es Debugging Complexity. Das passt auch zu meiner Agent-Based Simulation-Forschung.
Du, vielen, vielen Dank, mal aus deinem Blickwinkel das Thema zu beleuchten und zu schauen, wo die Reise hingeht und was so die Themen sind, mit denen ihr euch beschäftigt und auch dass ihr, die sich ja eigentlich intrinsisch mit neuen Themen beschäftigen, auch manchmal die Situation haben, wie du sagst, so ein bisschen Ehrfurcht zu haben und zu überlegen, nehme ich jetzt das neue Thema erstmal an, ne, mit dem KI oder
ja,
stelle ich mich jetzt erstmal...
Ja, war für mich eine spannende Erfahrung,
Vielen, vielen Dank für die Folge, liebe Iris.
Ganz lieben Dank, Jonas. Hat Spaß gemacht.